Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Die Weichen für die Chipfabrik in Dresden sind gestellt. Mit dabei heute Bundeskanzler Olaf Scholz.
Wenn wir nämlich feststellen, wir sind bei unseren nachhaltigen Zukunftstechnologien abhängig von Halbleitern, dann dürfen wir bei der Versorgung mit Halbleitern nicht abhängig sein von anderen Weltregionen.
Wir berichten auch über die Baustellen und den damit verbundenen Streit, der den Kanzler und seine Koalition nach dem Urlaub erwarten. Und wir sprechen mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Das ukrainische Parlament hat das Gesetz zum Verbot der russisch-orthodoxen Kirche und damit verbundene Organisationen beschlossen. Das betrifft auch und vor allem die ukrainisch-orthodoxe Kirche, weil diese nach wie vor mit dem Moskauer Patriarch verbunden sei. Im Hintergrund ab 18.10 Uhr Waldbrände in Europa, wie die Europäische Union zusammenarbeitet und hilft. Gute Nachricht für den Standort Deutschland, genauer den Osten der Republik. Spatenstich heute für eine Chipfabrik des taiwanesischen Herstellers TSMC in Dresden. Beim Blick auf die Zahlen wird schnell deutlich, es bleibt nicht beim Spaten, bei Schaufel und Hacke. Geplant sind Investitionen von über 10 Milliarden Euro. Davon übernimmt der Bund 5 Milliarden. In dem Werk soll Ende 2027 die Herstellung von Chips vor allem für die Autoindustrie beginnen. 2000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Europäische Kommission hatte die hohen staatlichen Subventionen genehmigt. In diesem Fall heiligt der Zweck die Mittel, denn der Anteil der EU an der weltweiten Halbleiterproduktion soll bis 2030 von 10% auf 20% erhöht werden. André Zanto berichtet.
Herzlich willkommen, TSMC.
Bundeskanzler Olaf Scholz ließ es sich nicht nehmen, den taiwanischen Konzern persönlich in Deutschland zu begrüßen, bei der Grundsteinlegung für das neue Halbleiterwerk im Dresdner Norden. Scholz habe sich sehr dafür eingesetzt, betonte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es ist Ihre persönliche Entscheidung gewesen, die Sie über die vergangenen Jahre auch durchgetragen haben, dass Sie so sehr auf das Thema Mikroelektronik gesetzt haben. Ohne Sie würden wir heute hier nicht sitzen. Herzlichen Dank.
Auch der TSMC-Chef C.C. Wei erzählte, dass ihn Scholz überzeugt habe, hier das erste Werk in Europa zu eröffnen, weil er wettbewerbsfähige Bedingungen geschaffen habe. Damit spricht er wohl die Subventionen von 5 Milliarden Euro an, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute stolz bewilligte. Sonst hätte sich die Investition laut dem TSMC-Chef offenbar kaum gerechnet, weil in Deutschland Energie und Arbeitskraft weitaus teurer sind als in Taiwan. Trotzdem hat der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden Zweifel, ob die 5 Milliarden an Subventionen überhaupt nötig sind.
Ehrlich gesagt empfinde ich das auch ein bisschen als ärgerlich, weil der Markt boomt, die Nachfrage ist da. Also die werden also so oder so, hätten sie irgendwo ihre Produktionskapazitäten aufgebaut. Und jetzt soll es halt in Europa passieren. Aber die Strategie der EU ist ja, damit will man die Versorgung der Kunden quasi mit Halbleitern sicherstellen, aber da gibt es ja eigentlich wenig Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Die Halbleiterhersteller werden ihre Produkte dann da verkaufen, im Zweifel, wo sie die besten Preise bekommen. Das muss nicht unbedingt in Europa sein.
Auch in den USA erhält TSMC viele Milliarden an Subventionen für die Werke in Arizona. Dort sitzen die Hauptkunden der Taiwaner. In Europa geht es vor allem um die Nähe zur Autoindustrie und die Rekrutierung von neuen Fachkräften, so TSMC-Chef Wei. Die Kritik an den Subventionen kontert Bundeskanzler Scholz.
Heute und mehr noch in der Zukunft gilt, ohne Halbleiter keine Industrie, ohne Halbleiter keine Dienstleistung. Und deshalb unterstützen wir die Halbleiterherstellung.
Außerdem sei die Halbleiterherstellung sehr kapitalintensiv. Eine einzige Maschine könne mehrere hundert Millionen Euro kosten. Und wenn man diese Industrie haben will in Europa, müsse man es finanziell ermöglichen. Sonst tun es andere und Deutschlands Abhängigkeit wachse, so Scholz. Dabei hat sich die EU doch das Ziel gesteckt, ihren Anteil an der Chipproduktion weltweit auf 20% zu verdoppeln.
Mit der Förderung der Halbleiterindustrie unterstützen wir nicht nur die Halbleiterindustrie selbst. Rund um die neu entstehenden Fabriken entstehen ganze Netzwerke aus Forschung und Entwicklung, aus Start-ups und Zuliefererbetrieben. Hier bei Ihnen in Sachsen ist das doch besonders offensichtlich. Silicon Saxony ist ja mittlerweile weltweit ein Begriff.
Der gleichnamige Branchenverband schätzt, dass die Zahl der Fachkräfte in diesem Bereich bis 2030 auf 100.000 steigen wird. Allein für das TSMC-Werk werden 2.000 Fachkräfte gebraucht. Schon jetzt hat deshalb die Rekrutierung an den Dresdner Hochschulen begonnen. Die ersten Studierenden waren auch schon zum Auslandsaufenthalt in Taiwan. Aber die Fachkräftesuche dürfte sich trotzdem in der Region verschärfen, meint Wirtschaftswissenschaftler Ragnitz.
Selbst bei diesen 2.000, die da geplant sind, muss man eben sagen, die werden sie teilweise abwerben von anderen Halbleiterherstellern, die da schon sind, oder auch sonstigen Firmen aus der Region, sodass der Nettoeffekt sicherlich kleiner ausfallen wird.
CDU-Ministerpräsident Kretschmer sieht das anders und rechnet mit einem größeren Zuzug für die Halbleiterindustrie nach Sachsen.
Es ist vollkommen klar, es wird Zuwanderung geben. Und meine Damen und Herren, das ist eigentlich die größte Freude, dass wir aus der Zeit der Schrumpfung herauskommen in die Zeit des Wachstums, dass diese Region zu denen in Europa gehören wird, die wachsen, die stark sind.
Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, im Bericht von André Zanto. Weitere Informationen zur Chipfabrik auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, der seit einer Stunde online steht. Omid Nuripur hat mit dem Begriff Übergangsregierung am Fundament der Ampelkoalition gerüttelt, denn auch der Co-Vorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grünen weiß, Europas größte Volkswirtschaft kann sich nicht noch ein ganzes Jahr lang eine Riege von Ministerinnen und Ministern leisten, die sich gegenseitig Steine in den Weg legen. Zuletzt bei der Planung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr und zumindest missverständlichen Äußerungen über die weitere Unterstützung der von Russland überfallenen Ukraine. Der Bundeskanzler ist aus dem Urlaub zurückgekehrt und wirbt einmal mehr für ein Fremdwort: Disziplin. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
Der Ton innerhalb der Ampelkoalition wird zunehmend gereizter, zumal Grünen-Parteichef Omid Nuripur dem Bündnis am vergangenen Wochenende per Interview bescheinigt hatte, nach der Ära Merkel lediglich eine, Zitat, Übergangsregierung zu sein. Das wiederum hatte vielerorts im politischen Berlin für Irritationen gesorgt. Juse-Chef Philipp Türmer interpretierte die Aussage des Grünen-Parteichefs im Deutschlandfunk heute Morgen so.
Das hat mich doch überrascht, denn wenn ein Parteivorsitzender so eine Äußerung trifft, dann tut er das nicht ohne Hintergedanken. Ich begreife das als eine Initiativbewerbung der Grünen, in der nächsten Regierungskoalition mit der CDU zusammenzuarbeiten, und das beunruhigt mich.
Dabei waren es vor allem die Grünen, die in den letzten Wochen und Monaten beim Dauerstreitthema Haushalt betont zurückhaltend aufgetreten waren und die öffentliche Bühne vor allem SPD und FDP überlassen hatten. Damit ist es jetzt offenkundig vorbei. Bundeskanzler Olaf Scholz wiederum hatte es gestern Abend bei einer Dialogveranstaltung mit Bürgern in Bremen mit Ironie versucht.
Also wenn jetzt Leute in so einer Reihenhaussiedlung wohnen, FDP-Wähler, Grünen-Wähler, CDU-Wähler, SPD-Wähler, diskutieren die das nicht aus? Das kommt erst im Koalitionsausschuss. Das erhöht die Anforderung an gutes Regieren und, das sage ich jetzt mit der Richtlinienkompetenz, an gutes Benehmen.
Von dem einst als Fortschrittskoalition angetretenen Bündnis zwischen SPD, Grünen und FDP sei nur noch wenig übrig, musste allerdings auch der Kanzler gestern Abend einräumen. Scholz wörtlich: die Koalitionsbildung der drei Parteien nach der letzten Bundestagswahl war schon schwer genug und es ist schwer geblieben.
Eigentlich müsste das schon 500 Mal am Stammtisch austariert worden sein, wie denn Kompromisse sein könnten. Aber das kommt so roh und unbearbeitet dann direkt ins Regierungshandeln rein. Das ist mit der Aufsplitterung der politischen Landschaft verbunden.
Und allen Kanzlerappellen zum Trotz ging es auch heute mit den koalitionsinternen Attacken weiter. So machte Juse-Chef Türmer im Deutschlandfunk vor allem die FDP für das dürftige Erscheinungsbild und die schlechten Umfragewerte der Ampel verantwortlich. Nicht zuletzt durch das beharrliche Festhalten der Liberalen an der Schuldenbremse.
Mein Eindruck ist, dass das ein sehr ideologischer Streit ist, der vor allen Dingen von der FDP geführt wird, und dass sie da im Grunde genommen allein auf weiter Flur stehen und dass sie wirklich die Zeichen der Zeit völlig verpasst haben. Das hat man jetzt zuletzt bei dieser Debatte auch um die Waffenlieferung an die Ukraine und die Finanzierung derer gemerkt.
So hatte ein Brief von Finanzminister Christian Lindner, FDP, an seinen Kabinettskollegen Boris Pistorius von der SPD für erhebliche Aufregung gesorgt, wonach neue Waffenkäufe für die Ukraine nur noch dann getätigt werden dürften, wenn die Finanzierung gesichert sei und Obergrenzen eingehalten würden. Das war mancherorts als Distanzierung von der bislang praktizierten Solidarität mit der Ukraine interpretiert worden. Die Bundesregierung hatte dies gestern jedoch zurückgewiesen. Scholz hat zudem heute in Dresden bekräftigt, dass die Bundesregierung auf den geplanten 50 Milliarden Dollar Kredit der G7-Staaten setzt. Der wiederum soll über die Zinserträge von eingefrorenem russischen Vermögen finanziert werden. Laut Kanzler soll das neue Instrument auch in Kürze zur Verfügung stehen.
Jörg Münchenberg berichtete, und in der am Abend ausgestrahlten Sender Newstime Spezial im Sender Sat.1 äußert sich eben dieser Kanzler auch zur Koalition. Streit, Spaltung, Wahlniederlage, schlechte Umfrageergebnisse, Rücktritte. Der Partei Die Linke hat offenbar die Stunde geschlagen. Die bisherige Führung möchte beim Parteitag im Herbst nicht mehr kandidieren. Nun haben zwei ihren Hut in den Ring geworfen. Ines Schwertner, eine Publizistin aus Sachsen, sowie der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jan van Aken aus Hamburg. Aus unserem Hauptstadtstudio Johannes Kuhn.
Zwei Tage nach dem angekündigten Rückzug der beiden linken Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan gibt es erste Bewerbungen um eine Nachfolge. So erklärte der ehemalige linken Bundestagsabgeordnete Jan van Aken, auf dem Bundesparteitag Mitte Oktober antreten zu wollen. Er sagte dazu dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
Ich habe lange mit mir gehadert, aber ich finde Die Linke so wichtig, dass es eine Kraft gibt, links von Grünen und SPD in Deutschland, die den auch mal ein bisschen Feuer unter Mittern machen kann. Denn das, was wir gerade in der Ampel sehen, das geht so nicht. Das Land rutscht immer weiter nach rechts und ohne eine starke linke Kraft sehe ich wirklich düstere Zeiten auf uns zukommen.
Der 63-jährige van Aken saß von 2009 bis 2017 für Die Linke im Bundestag. Zuvor war er unter anderem für Greenpeace und als Biowaffeninspekteur für die Vereinten Nationen tätig. Derzeit arbeitet er bei der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Van Aken betont, das Soziale bleibe der Markenkern der Linken. Dennoch fordert er eine Profilschärfung, zum Beispiel bei der Betonung ziviler Lösungen in internationalen Konflikten. Und auch in der Migrationspolitik wünscht er sich von seiner Partei klare Kante.
Ich finde es völlig richtig zu sagen, dass Menschen in Not hier nach Deutschland kommen müssen. Da sind wir als Linke die einzige Partei, die Migration nicht als Problem sehen, sondern als Chance sehen. Und das müssen wir ganz klar ausformulieren. Ich glaube, wenn wir solche Grundsatzfragen geklärt haben, dann wissen die Leute, woran sie sind. Und wer was gegen Flüchtlinge hat, der wählt uns dann nicht. Dann ist das eben so. Ich bin ein Linker, wir sind eine linke Partei. Wir werden nicht arme Menschen aussperren, nur weil sie keinen deutschen Pass haben.
Unabhängig von van Aken erklärte heute auch die Publizistin Ines Schwertner ihre Kandidatur. Schwertner war Mitgründerin der Deutschlandausgabe des linken Magazins Jacobin. Die 34-Jährige ist erst seit August 2023 in der Partei, schaffte es aber bereits auf Platz 5 der Europawahlliste. Die zentrale strategische Frage der Linken skizziert sie im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio so:
Für wen ist diese Partei eigentlich da? Wen wollen wir ansprechen? Wie können wir es schaffen, wieder in den Bundestag einzuziehen? Und da bin ich ganz klar und sage, wenn wir wieder die arbeitenden Menschen ansprechen und die, die frustriert sind vom politischen System, dann können wir auch langfristig wieder gewinnen. Und zum anderen braucht es natürlich auch inhaltliche Klärung, was Krieg und Frieden angeht, was Migration angeht, aber auch, wie die Zukunft gesichert wird mit Arbeitsplätzen und der Energiewende.
Während der Hamburger van Aken dem progressiven Teil der Linken zugerechnet wird, genießt die in Sachsen geborene Schwertner die Unterstützung einflussreicher Ostlinker, unter anderem von Dietmar Bartsch, dem ehemaligen Bundestagsfraktionschef. Der linken Doppelspitze gehört satzungsgemäß mindestens eine Frau an, zudem achtet man auf den Ost-West-Proport. Die kriselnde Linkspartei hat interessierte Mitglieder aufgerufen, ihre Kandidatur bis zum 8. September zu erklären. Mit weiteren Bewerbungen wird gerechnet.
Johannes Kuhn. Eine ehemalige Schreibkraft aus dem KZ Stutthof ist wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen schuldig gesprochen worden. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat die Verurteilung der heute 99 Jahre alten Frau bestätigt. Max Bauer.
Gleich zu Beginn der Urteilsverkündung setzte sich die Vorsitzende des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofs mit einer Frage auseinander. Sollten über 80 Jahre nach dem Holocaust die Taten einer KZ-Sekretärin überhaupt noch verfolgt werden? Gleich darauf gab die Vorsitzende Bundesrichterin selbst die Antwort. Mord verjährt nicht. Dass Mord nicht verjährt, ist eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers. Und sie hat viel mit der deutschen NS-Geschichte zu tun. Die Täter in der Vernichtungsmaschinerie der Konzentrationslager sollten nicht ungestraft davonkommen. Das war das Ergebnis von langen Debatten im Bundestag in den 60er und 70er Jahren. Dass dennoch nur wenige KZ-Täter sich in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht verantworten mussten, lag lange auch an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Der verlangte nämlich für eine Verurteilung eine konkrete Beteiligung an einer einzelnen Mordtat. Das nachzuweisen war angesichts des wahllosen Massenmords in den KZs oft unmöglich. Bei der heutigen Urteilsverkündung wies die Senatsvorsitzende nochmal ausdrücklich darauf hin, dass es an einer fehlgeleiteten Verfolgungspraxis gelegen habe, dass über Jahrzehnte zahlreiche NS-Verbrechen nicht verfolgt wurden, also am Nichthandeln der deutschen Justiz. Im Fall der KZ-Sekretärin Irmgard Furchtner hatte der BGH nun keine Zweifel. Sie habe sich der Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen schuldig gemacht. Das System der KZs sei dadurch gekennzeichnet gewesen, dass an jedem Mord eine Vielzahl von Personen organisatorisch beteiligt gewesen sei, ohne eigenhändig zu morden. Auch im bürokratisch organisierten Lagerbetrieb von Stutthof seien die Tätigkeiten von Irmgard Furchtner von zentraler Bedeutung gewesen. Sie war die einzige Stenotypistin im Büro des Lagerkommandanten Paul-Werner Hoppe, heute würde man wahrscheinlich sagen seine Chefsekretärin. Über ihren Schreibtisch gingen Mordbefehle ebenso wie die Bestellung von Zyklon B für die Gaskammer in Stutthof. Irmgard Furchtner habe mit dem Lagerkommandanten vertrauensvoll zusammengearbeitet und ihn dadurch direkt unterstützt, so der BGH in seinem Urteil. Außerdem habe sie den Lagerkommandanten auch psychisch unterstützt, indem sie sich als zuverlässige und gehorsame Untergebene zeigte. Insgesamt hätten ihre Handlungen keinen Alltagscharakter gehabt, denn sie wusste von den Massenmorden und habe die Haupttäter im KZ aktiv unterstützt. Sie habe sich mit den Haupttätern der Massenmorde solidarisiert, so der Bundesgerichtshof. Er setzt damit eine Rechtsprechung fort, die erst 2011 vom Landgericht München entwickelt und 2016 vom BGH im Fall des Auschwitz-Buchhalters Oskar Kröning bestätigt wurde.
Max Bauer, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Joe Biden wurde gefeiert für seinen letzten großen Auftritt als Präsident beim Parteitag der US-Demokraten und für seinen Entschluss, den Platz frei gemacht zu haben für eine Jüngere, für Kamala Harris. Sie und ihr Kandidat für die Vizepräsidentschaft, Tim Walz, stehen im Mittelpunkt des Parteitages in Chicago. Aber zunächst stand eben Joe Biden auf der Bühne, Katrin Brandt.
Er tupfte sich die Augen, bevor er seine Tochter umarmte und auf die Bühne kam, während die Menge Thank you, Joe rief, minutenlang. An diesem Montagabend mussten die Demokraten eine schwierige Aufgabe lösen. Sie mussten Joe Biden würdig verabschieden, der wegen der Zweifel an seiner Fitness vor 4 Wochen zum Rückzug gedrängt worden war. Und sie mussten sich für die Kandidatin der Zukunft bereit machen.
Joe, thank you for your
Joe, danke für deine historische Führungsstärke, für deinen lebenslangen Dienst an unserer Nation. Wir sind dir für immer dankbar.
We are forever grateful to you,
sagte Kamala Harris, die Frau, die Biden im Amt ablösen will. Und Hillary Clinton schlug eine Brücke zwischen gestern und morgen.
He has been democracy's champion at home and abroad.
Biden sei der Champion der Demokratie gewesen, zu Hause und im Ausland. Er habe Würde, Anstand und Vertrauen zurück ins Weiße Haus gebracht und gezeigt, was es bedeute, ein wahrer Patriot zu sein. Clinton hatte 2016 die erste Präsidentin der USA werden wollen, scheiterte aber an Donald Trump. Nun will sie der nächsten Bewerberin helfen, Geschichte zu machen.
Kamala has the character, experience and vision to lead us forward.
Kamala habe den Charakter, die Erfahrung und die Vision, uns voranzubringen, sagte Clinton. Trotz der späten Uhrzeit nahm Biden sich viel Zeit, eine Bilanz seiner Arbeit zu ziehen, manchmal nicht ohne einen Unterton von Bitterkeit. Er habe das Land aus der Pandemie zurückgebracht, hunderttausende Jobs in Zukunftstechnologien geschaffen, in die Infrastruktur investiert und die NATO gestärkt. Als eine der wichtigsten Aufgaben seiner restlichen Amtszeit nannte er es, den Krieg in Gaza zu beenden.
Now we'll keep working to bring hostages home and end the war in Gaza.
Immer wieder kam Biden dabei auf Kamala Harris zurück. Sie zur Vizepräsidentin zu machen, sei die beste Entscheidung seiner Karriere gewesen. Sie habe Charakter, sie sei zäh und integer. Die Frage, ob die Delegierten bereit seien, Harris und ihren Vize Tim Walz zu wählen, das war dann nur noch eine rhetorische Frage.
Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Katrin Brandt berichtete. Am zweiten Tag des Nominierungsparteitags werden unter anderem Barack und Michelle Obama zu den Delegierten sprechen. Nach 19.05 Uhr können Sie bei uns einen Kommentar zu diesem Parteitag hören. Israel hat nach den Angaben von US-Außenminister Anthony Blinken den jüngsten Vorschlag über eine Waffenruhe im Gazastreifen akzeptiert. Die Zustimmung der Terrororganisation Hamas steht allerdings noch aus. Unterdessen sind bei heftigen Kämpfen im Süden des Gazastreifens nach israelischen Militärangaben rund 40 militante palästinensische Kämpfer getötet worden. Israels Armee meldete außerdem die Bergung von 6 Leichen verschleppter Geiseln. Jan-Christoph Kitzler.
Die Namen und Geschichten der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sind in Israel sehr präsent. In den Straßen sieht man ihre Fotos, bei großen Demonstrationen und in den Medien sprechen ihre Angehörigen. Dass nun 6 dieser Menschen nur noch tot geborgen und nach Israel gebracht wurden, erschüttert das Land. Und wenn man dann den 9-jährigen Ohad Munda hört, dann weiß man, dass in diesen Stunden Hoffnung und Verzweiflung nah beieinander liegen. Ohad war am 7. Oktober zu Besuch bei seinen Großeltern im Kibbutz Nir Oz, als er verschleppt wurde. Ende November kam er im Rahmen eines Deals frei, zusammen mit seiner Mutter und seiner Großmutter. Sein Großvater Avraham hat es nicht geschafft, er ist unter den Toten. Ich wurde heute um 8 Uhr wach, als mein Wecker klingelte. Da kam meine Mutter ins Zimmer und sagte, es seien 2 Soldaten vorbeigekommen, die bekannt gaben, dass Opa in der Gefangenschaft gestorben sei, dass sie seinen Leichnam geborgen haben. Es hat mich überrascht. Ja, ich war überrascht. Opa ist stark. Ich hatte erwartet, dass er überleben wird. Wir hatten große Hoffnungen, wir waren optimistisch. Wir dachten, er würde lebendig mit allen anderen Geiseln zusammen rauskommen. Nach dem Terrorangriff des 7. Oktober ist die Bilanz nicht gut. Nur 7 Geiseln hat Israel militärisch befreien können. Bisher 23 wurden totgeborgen. Auch deshalb fordern zehntausende Menschen, die Woche für Woche auf die Straße gehen, ein neues Abkommen. Eine deutliche Mehrheit der Israelis ist inzwischen dafür. Eitan Ben-David, ein bekannter Sicherheitsexperte, hofft deshalb auf einen Erfolg bei den Verhandlungen. Er sagte im Fernsehsender Channel 12. Es gibt ein gewisses Vorankommen. Netanyahu und Israel geben dem amerikanischen Vorschlag und den Vermittlern Rückendeckung. Das ist wichtig, um die Geiseln lebendig zurückzuholen. Von den Leichen, die wir heute geborgen haben, wussten wir, dass sie tot sind, mit einer Ausnahme. Bei einer Person dachten wir, sie sei noch am Leben. Dass seine Leiche geborgen wurde, ist eine große Enttäuschung. Er war dort noch am Leben. Deswegen ist es so wichtig, zu einem Abkommen zu kommen. Der Fund der toten Geiseln in einem Tunnel in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen scheint denen Recht zu geben, die diese Verhandlungsrunde als letzte Chance betrachten, möglichst viele der Geiseln noch lebend zurückzuholen, wie Ende November, Anfang Dezember, als 105 Geiseln freikamen. Doch als Problem neben der Hamas gilt auf israelischer Seite Benjamin Netanyahu. Der Regierungschef habe mit immer neuen Forderungen bisher einen Deal verhindert, heißt es. Und es gibt einen Verdacht, sein politisches Überleben könnte ihm wichtiger sein als das Schicksal der Geiseln. So beschreibt es Gadi Eisenkot, früher Generalstabschef, dann monatelang im Kriegskabinett und Oppositionspolitiker im israelischen Radio. Der gesamte Sicherheitsapparat, die Mehrheit der Kabinettsmitglieder, viele Minister haben auf einen Deal gedrängt. Sie unterstützten den Vorschlag eines großen Deals. Es gab einen, der dagegen war, Netanyahu. Er war es, der eine Aufteilung in 3 Phasen forderte, der für jeden Tag die Freilassung einer Geisel forderte. Und deswegen ist es jetzt zu schwierig geworden, einen Schritt zurückzugehen. Neben der Verzweiflung gibt es in Israel auch Hoffnung darauf, dass es eine Einigung auf eine Waffenruhe in Gaza gibt und dass viele Geiseln freikommen. Hoffnung, die vor allem verbunden ist mit dem Druck von außen. Auch deshalb war US-Außenminister Blinken wieder in Israel. Doch Kobi Marom, auch er ein Ex-General, zeigt sich im Channel 12 skeptisch. Wir sollten uns daran erinnern, dass diese 6 Personen bis zum März noch am Leben waren. Wenn wir uns vor Augen halten, wie viel mehr hätte getan werden können, um sie zurückzuholen. Wir stehen vor schicksalhaften Tagen. Ich teile diese optimistische Atmosphäre, die hier verbreitet wird, nicht. Gestern hörten wir Blinken sagen, Israel würde dem amerikanischen Vorschlag zustimmen. Er sagte aber nicht, welchen Dingen Israel nicht zustimmt. Bei den Verhandlungen, so ist zu hören, gibt es noch etliche ungeklärte Punkte. Und die Terrororganisation Hamas lehnt weiter ab, sich überhaupt überhaupt an den Tisch zu setzen, wenn nicht sichergestellt ist, dass der Krieg in Gaza definitiv endet.
Jan-Christoph Kitzler. Das ukrainische Parlament hat heute ein Gesetz zum Verbot der russisch-orthodoxen Kirche und der damit verbundenen Organisationen beschlossen. Dies betrifft auch die ukrainisch-orthodoxe Kirche, wegen ihrer Nähe zum Patriarchat von Moskau. Der Moskauer Patriarch hatte Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit seinen vielen mutmaßlichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit wiederholt gut geheißen. Peter Sawicki in Kiew, was ist über die Bindung dieser ukrainisch-orthodoxen Kirche an das Moskauer Patriarch bekannt?
Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Aussagen, Herr Heinemann. Es gibt die offizielle Aussage der ukrainisch-orthodoxen Kirche, dass man sich relativ kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vom Moskauer Patriarchat losgesagt habe. Das ist aber eine Aussage, die in der Realität nicht von allen in der Ukraine anerkannt wird. Es gab seitdem auch zahlreiche Strafverfahren gegen Geistliche der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Es gab Razzien in Kirchen zum Beispiel in dem traditionellen Kiewer Höhlenkloster, wo die Kirche lange Zeit ansässig gewesen ist, unter dem Verdacht, dass es Spionage durch Geistliche dieser Kirche zugunsten Moskaus gegeben habe. Es sind auch zum Beispiel Videoaufnahmen aufgetaucht von Gottesdiensten, in denen im Sinne Moskaus gepredigt worden ist. Und all dies hat jetzt dazu geführt, dass dieses Gesetz auf den Weg gebracht wurde und die Befürworter des Gesetzes sprechen daher auch von einer Frage der nationalen Sicherheit und einer religiösen oder der religiösen Unabhängigkeit der Ukraine, der Stärkung der Gesellschaft.
Das klingt ja erstmal nach einer politischen Entscheidung. Was bedeutet diese Entscheidung jetzt für die Gläubigen?
Praktisch zunächst einmal noch nichts. Das liegt einerseits daran, dass das Gesetz noch vom Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kraft gesetzt werden muss. Das gilt als Formalität, weil er das selber auch sozusagen auf den Weg gebracht hatte oder forciert hatte. Ein Gericht müsste allerdings auch noch ein mögliches Verbot der ukrainisch-orthodoxen Kirche bestätigen. Und es gibt eine Art Übergangsphase, dass Gemeinden der ukrainisch-orthodoxen Kirche innerhalb von 9 Monaten die Gelegenheit bekommen sollen, eventuell weiter bestehende Verbindungen nach Moskau zu kappen, beziehungsweise zu beweisen, dass es diese Verbindungen nicht mehr gibt. Und erst dann könnte dann ein solches Verbot in Kraft treten. Das könnte dann aber langfristig oder mittelfristig für die Gläubigen bedeuten oder einige Gläubige, dass sie praktisch sozusagen ihre Kirchengemeinde verlieren würden, dass sie sozusagen ihre religiöse Heimat verlieren würden. So würden es viele sicherlich sehen, zumindest diejenigen, die sich noch zu dieser Kirche bekennen, die möglicherweise auch überhaupt nichts mit Moskau am Hut haben, aber aus alteingesessenen Erfahrungen sozusagen oder aus früherer Verbundenheit mit einzelnen Kirchengemeinden sich einfach zu dieser ukrainisch-orthodoxen Kirche bekennen. Das heißt also, gewisser gesellschaftlicher Unmut ist hier durchaus denkbar in den kommenden Wochen und Monaten.
Herr Sawicki, welche Bedeutung spielt diese ukrainisch-orthodoxe Kirche und spielen auch die anderen christlichen Kirchen in der Ukraine heute?
Also im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine hat die ukrainisch-orthodoxe Kirche an sich schon schrittweise an Bedeutung verloren. Laut einer Umfrage vom Ende vergangenen Jahres heißt es zum Beispiel, dass die Anzahl oder der Anteil besser gesagt derjenigen Menschen, die sich zum orthodoxen Christentum in der Ukraine bekennen, nur noch 6% ausmacht in etwa, beziehungsweise derjenigen, die sich zur ukrainischen orthodoxen Kirche bekennen. Daneben gibt es die 2018 gegründete orthodoxe Kirche der Ukraine, also wenn man so will, eine Art unabhängige ukrainische orthodoxe Gegenkirche, die auch die meisten Mitglieder, was orthodoxe Christen angeht, hat. Es gibt aber auch solche Menschen, die sich zu keiner der beiden Kirchen bekennen und sozusagen sich nur für orthodoxe, reine orthodoxe Christen halten. Also es ist eine durchaus komplexe, zersplitterte Landschaft hier und viele Menschen wünschen sich tatsächlich auch, dass die Kirche grundsätzlich nicht politisiert wird. Insofern bleibt durchaus abzuwarten, wie die langfristigen Reaktionen jetzt auf dieses Gesetz ausfallen. Hinzu kommen noch weitere Religionen, die in der Ukraine eine Rolle spielen. Aber alles in allem bekennen sich 2/3 der religiösen Menschen in der Ukraine zum orthodoxen Christentum.
Peter Sawicki aus Kiew. Der Iran hat das deutsche Sprachinstitut Teheran geschlossen. Uwe Lüb berichtet.
Danach sind am Morgen auf Anordnung der Justizbehörden an zwei Standorten Räume der Einrichtung geschlossen worden. Sie sei der deutschen Regierung zuzuordnen. Als Grund werden illegale Handlungen und, Zitat, umfangreiche Finanzverstöße angegeben. Auf Fotos sind maskierte Polizisten mit abgeschraubten Schildern des Deutschen Sprachinstituts zu sehen. Vor Ort heißt es, Polizisten hätten die Räume gestürmt sowie Computer und Handys beschlagnahmt. Aufgabe des Deutschen Sprachinstituts ist die Vermittlung der deutschen Sprache. Auch andere deutsche Einrichtungen in Teheran, wie die Botschaftsschule oder Einrichtungen der Kirche, könnten noch betroffen sein. Bei Misan heißt es, es gebe Berichte über Verstöße anderer mit Deutschland verbundener Einrichtungen, es werde aber noch ermittelt. Das iranische Vorgehen ist möglicherweise eine Reaktion auf das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg im Juli. Es soll vom Iran aus gesteuert worden sein. Der Iran hatte damals als Protest gegen die Schließung den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt.
Informationen von Uwe Lüb. Die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr in unserer Sendung Das war der Tag. Und seit 17 Uhr steht unser Podcast online, Deutschlandfunk, der Tag. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.